IT-Menschen, Kompetenz und der Unternehmenspodcast der Spirit 21. Heute bei mir zu Gast Matthias Götze und das Thema ist Microsoft Azure. Matthias, herzlich willkommen in Böblingen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier jetzt endlich sehen und auch dieses Gespräch führen können.
Hi Silke, schön hier zu sein.
Du bist seit Anfang 2023 bei der Spirit 21, bist Solution Architect und Consultant rund um dieses Thema Microsoft Azure Security. Bevor wir ins Thema einsteigen, wo bitteschön ist Röhrt-Schepphüsen? Spreche ich das richtig aus?
Das ist schon mal nicht schlecht, dass du es richtig ausgesprochen hast. Das können nämlich die wenigsten. Ja.
Ja.
Ja. Perfekt. Röhrt-Schepphüsen liegt knapp 10 Kilometer nördlich von Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Ich bin selbst aber auch nur zugezogen, habe da also keine besonderen Wurzeln oder sowas, aber wir haben ein schönes Häuschen gefunden für die Familie und deswegen wohnen wir in Röhrt-Schepphüsen. Gebürtig bin ich nämlich aus Thüringen. Ich versuche, das Ostdeutsche etwas zu verstecken.
Warum?
Weil manchmal, da klingt das nämlich total gehörmisch, wenn ich Ostdeutsch rede. Es gefällt mir selbst nicht, deswegen lasse ich es weg.
Okay, so. Das kann ich verstehen, wobei der Thüringer Akzent oder der Dialekt ist ja eigentlich ganz nett.
Kommt auf die Region an, da ich sehr nah an Leipzig wohne, geht es sehr ins Sächsische.
Also schon ins Sächsische.
Genau, deswegen, ich mag es selber nicht. Deswegen versuche ich, etwas hochdeutscher zu sprechen, als es in meiner Muttersprache gewesen ist.
Also ich hätte dich nie in Richtung der neuen Bundesländer oder Thüringen verortet.
Siehst du, wie gut ich das schon gelernt habe?
Knaller, wirklich Knaller.
Genau.
Was macht man denn in der Freizeit, Matthias, in Röhrt-Schepphüsen?
Also wenig im Ort, weil das meiste findet entweder online statt. Ich bin ziemlicher Gaming-Nerd. Einmal sowohl online, aber auch im Bereich Brettspiele. Ich bin ziemlicher Brettspiel-Nerd. Ich stehe sehr gerne vorm Grill und bin mit meiner Frau aktiv in der DLRG.
Okay.
Genau, wir bringen jungen Kindern das Schwimmen bei.
Habt ihr denn noch Möglichkeiten, jungen Kindern das Schwimmen beizubringen? Weil das scheint ja wirklich mittlerweile schwierig zu werden mit aussterbenden Schwimmbädern und nicht vorhandenen Badeseen, wenn ich mich jetzt hier in der Region umgucke.
Also Badeseen wird schwierig, aber so Schwimmbäder um uns rum haben wir schon noch ein paar. Wir haben ein Schwimmbad, das wir uns eingemietet haben, wo wir einmal samstags morgens aktuell jungen Kindern von 9 bis 10 das Schwimmen beibringen. Das ist eine 1-zu-1-Betreuung, das heißt, die Kinder kommen auch auf ihre Kosten und bringen den Kindern dann spielerisch das Schwimmen bei.
Und das ist so wichtig, gell?
Genau, also wir haben selber für unsere eigenen Kinder, ich habe 2 Kinder, gesagt, dass wir für beide Kinder den Anspruch haben, dass die beide vor der Einschulung schwimmen können.
Kann ich nachvollziehen, war bei uns auch genau das Gleiche. Vor der Einschulung müssen die wirklich gut schwimmen können. Da muss man das Gefühl haben, man kann auch mal eine Sekunde weggucken, es passiert nichts.
Genau, man kann sie auch mal getrost wegschicken. Genau, und da ich dann in der DLG aktiv bin, mache ich noch ein bisschen die Cloud-IT der DLRG.
Ganz nebenbei noch ein bisschen Beruf ins Hobby reinbringen, genau.
Man soll Skills nutzen, die man hat.
Ja, das stimmt. Ja. Kommen wir schon zum Ersten. Es war so witzig, weil ich mein, du trägst ja auch so den Spitznamen der Feuerwehrhauptmann. Also ich wusste nicht, dass es DLRG ist. Vielleicht gibt es da ja auch irgendeine Bezeichnung. Nein, im Ernst, du hilfst uns ja immer wieder auch in schwierigen Projektsituationen mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung. Schaust nochmal drauf, machst entsprechende Vorschläge, was man gegebenenfalls noch tun könnte oder was man auch anders gestalten muss. Und als ich mich damals bedankt habe, kam von dir so, oh, dieses Sheet-on-Prem-Zeug, ja, damit will ich eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Gemacht hast du es natürlich trotzdem und können tust es auch. Was ist jetzt an der Cloud so faszinierend, wenn man genau auch diese Skills hat in der Sheet-Krams-on-Prem-Welt?
Man muss vielleicht ein bisschen weiter aussehen, was meine Wurzeln sind. Ich komme halt aus der On-Prem-Welt, ich kenne also die On-Prem-Welt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Jahre Active Directory gemacht und wollte irgendwann mal aus dieser Welt ausbrechen, weil ich habe gesehen, Active Directory ist nicht sehr innovativ. Man macht immer wieder das Gleiche. Man legt was an, man macht Konzepte, man migriert und am Ende ist die Geschichte zu Ende. Das hat mich halt nicht gefordert und war mir langweilig. Also wollte ich irgendetwas anderes machen, habe mich also mit Themen beschäftigt und bin am Ende bei der Microsoft Cloud gelandet, weil ich immer so einen Microsoft-Fokus hatte und habe am Ende mich für die Microsoft Cloud entschieden und Microsoft Cloud ist eine riesengroße Spielwiese. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, und ich schäme mich jetzt, dass ich ihn zitiere, weil wir sind nicht gut auseinandergegangen, einen Teamleiter, der hat gesagt, Matthias, du musst dich irgendwann entscheiden. Gehst du skilltechnisch in die Breite und kannst viel, aber nicht so gut, oder gehst du in die Tiefe und machst irgendetwas? Und in meinem naiven jungen Jahren habe ich gesagt, ich will beides können. Und habe immer versucht, irgendwo es allen recht zu machen. Also habe ich mich eher in die Breite aufgestellt. Ich wollte viele Themen machen. Ich bin ja nun mal auch als Architekt hier bei der Spirit angestellt, um entsprechend viele Themen bedienen zu können. Und man hat halt überall seine Finger drin und irgendwo Dinge schon mal gehört. entsprechend war die Cloud nur der nächste logische Schritt, weil in der Cloud kann jeder alles sein. Leute wie ich, die gerne in der Breite sind, überall die Zusammenhänge verstehen, Sachen miteinander verknüpfen wollen, die kann man in der Cloud ziemlich gut machen. Wenn man aber sagt, man möchte wie die andere Entscheidung, man möchte lieber in die Tiefe gehen, man möchte Netzwerker sein, kann man in der Cloud sich austoben. Man möchte SQL machen, Datenbank machen, kann man in der Cloud sich austoben. Für die Cloud ist für jeden etwas dabei. Und deswegen ist das so faszinierend. Und was man alles tun kann, komplexe Infrastrukturen aufbauen, die Kunden enablen, die skalierbar sind und das auch nur ohne einen einzigen Server aufzubauen, ist total faszinierend und ist jeden Tag erfrischend.
Gut, dann kann ich mir aber meine nächste Frage eigentlich klemmen. Die wäre nämlich gewesen, ob es trotzdem irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte gibt. Aber du hast ja jetzt gerade schön ausgeführt, dass du wirklich so, ja, der Architekt bist, ja alles kann, aber nicht in die Tiefe geht. Also eher so eine...
Also wenn ich jetzt sage, du Silke, ich kann alles, würde ich dich anlügen. Das stimmt nicht.
Den Eindruck habe ich manchmal.
Okay, behalten wir den Eindruck einfach mal bei. Nein, mir geht es darum, es gibt natürlich viele Sachen, die gerade auf die Kundenanforderungen gezielt sind, Dinge sind, die ich öfter mache als andere. Mhm. Das ist mein Anspruch aber, dass ich trotzdem die anderen Dinge, die gerade in der Cloud umwogen sind und gerade in der Cloud möglich sind, trotzdem rudimentär kann, auch wenn die Kunden jedenfalls diesen Anspruch nicht haben oder die Anforderung nicht haben, um die Kunden dahin zu entwickeln und den Kunden zu zeigen, hey, du hast hier eine Anforderung, du möchtest einen Service bereitstellen, schau dir mal an, ob du ihn vielleicht mit Cloud-Services bereitstellen kannst, ohne daran zu denken, hey, wir müssen eine VM in die Cloud stellen und das ist dann Cloud machen. Das ist nämlich genau der wichtige Punkt, die Cloud betreiben als Service-Location oder als weitere Data-Center-Location, wo ich virtuelle Maschinen laufen lasse, ist eine Einstiegsdroge, wenn man das so hart sagen darf. Wenn man aber hingeht und sagt, man zerlegt seine Services, die man bereitstellen möchte, in verschiedene kleine Microservices und legt die in die Cloud, dann wird es faszinierend, weil dann kann man auch skalieren. Man braucht manchmal ein bisschen mehr Datenbank, manchmal nicht. In der Cloud möglich, dass man sie zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Größe vorhalten kann. Wir können sogar so weit gehen, und das ist so ein bisschen so eine Vision, die ich habe. Theoretisch könnte man eine Cloud-Umgebung freitagsabends abreißen, sie übers Wochenende weglassen und montags morgens wieder hinstellen, ohne dass es irgendwie Kosten generiert, weil wir unsere gesamten Cloud-Umgebungen ja auch per Code, Infrastructure as Code, bereitstellen. Und das ist ein ganz faszinierender Punkt, weil dann wird es nämlich auch kosteneffizient. Mhm. Und das ist einfach eine Sache, die kann man nirgendwo anders als in der Cloud machen. Und da rede ich nicht nur von der Azure Cloud, das gilt für alle Cloud-Umgebungen. Auch für mich ist halt Azure Cloud der way to go. Mhm.
Jetzt gibt es ja so zwei typische Einsatzszenarien für einen Matthias Götze. Natürlich, wenn Kunden in die Cloud migriert werden von uns, also im Rahmen einer Übernahme, eines Carve-Outs oder auch, weil sie sagen, lass mich doch mit dem On-Prem oder der Private Cloud in Ruhe oder weil ihr sie überzeugt habt, dass Microservices Trend sind. Und die zweite Einsatzsituation ist, du bist ja Account-Architekt für viele unserer Bestandskunden. Was sind denn, wenn du als Account-Architekt im Prinzip den Kunden kontinuierlich berätst, betreust, so deine typischen Aufgaben?
Die typischen Aufgaben so kann ich dir gar nicht nennen. Es sind eher die untypischen Aufgaben, die einen Account-Architekt triggern. Das Szenario ist eigentlich immer das gleiche. Der Kunde hat eine Idee oder möchte etwas Neues einführen und müsste dann jetzt erstmal Dienstleistungen bei uns beauftragen oder einfach eine Beratung beauftragen und dann vielleicht auch einen kleinen POC beauftragen. Und dann geht es aber darum, dann müssen wir Angebote stellen und so weiter und so fort. Einfach der Prozesse wegen, an die wir uns halten müssen. Das macht aber den Kunden in seiner Entscheidungsfindung langsam. Mhm. Deswegen ist der Account-Architekt eigentlich der Ansprechpartner des Kunden aus technischer Seite, zu dem der Kunden gehen kann und sagen kann, okay, ich möchte das und das bereitstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade bei einem unserer aktuellen Bestandskunden ein Thema, er möchte gerne Newsletter versenden. Das geht natürlich mit Exchange Online, was die üblichen Technologien sind, nicht so einfach, weil es gibt natürlich Throttling-Regeln, man kann nicht so viele Mails innerhalb von bestimmter Zeit raussitzen. Was kann man da tun? Und da habe ich mich damit beschäftigt, habe da gesagt, okay, wir nehmen Azure Communication Services zum Beispiel und damit können wir E-Mail outbound bereitstellen. Und dann war natürlich noch die Frage, okay, wie kriegen wir denn diese E-Mails dann gestellt? Wir können ja keinen Outlook ranhängen. Mhm. Und die Herausforderung war dann einfach, okay, dann habe ich dem Kunden einfach eine Lösung hingestellt, mit dem er sich in einer Web-GUI die Newsletter zusammenbauen kann, seine Adressaten pflegen kann und darüber dann seinen Newsletter-Versand rausschmeißen kann. Das sind so typische Anfragen, die als Account-Architekt an mich herangetragen werden, im Sinne von, wir haben hier eine Idee, wie können wir das umsetzen? Und das Ziel an der Stelle ist, den Kunden mal kurz anzufüttern, mhm, und ihm dann zu sagen, okay, das ist jetzt eine Teststellung. Wenn du das aber richtig implementiert haben willst, in deinen richtigen Prozess integriert haben willst, dann stell uns doch gerne mal eine Anfrage, dann machen wir dir gerne ein Angebot. Mhm. Und es ging einfach darum, aus der Historie kamen einfach diese ganz kleinen Anfragen. Wir wollen hier da was, wir wollen da was. was nie irgendwo in einen Slot gepasst hat, wo man einfach so eine Art Kontingent hatte, was alle Anfragen irgendwo bedienen kann, wo ich halt also mit meiner großen Klappe, die ich ja gar nicht mehr habe, dann entsprechend beraten konnte, ohne drüber nachzudenken, wie kann ich das dem Kunden gegenüber abrechnen oder sonst irgendwas. Einfach so. Und das bringt sehr viel Flexibilität, das kommt bei den Kunden sehr gut an und die Tendenz geht eher nach mehr Anfrage als weniger Anfrage.
Newsletter-Tool hätte ich auch gerne, weil dann spare ich mir diese ganzen externen Newsletter-Tools, die immer im Hinblick auch auf die DSGVO schwierig sind. Ich möchte es mal so ausdrücken.
Ich berate dich da gerne.
Ja, gerne. Jetzt hast du ja gesagt, die Cloud, ja, ist eine riesengroße Spielwiese. Microsoft, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Entwicklern sich tagtäglich mit der Weiterentwicklung der Cloud-Angebote beschäftigen. Aber es passiert ja kontinuierlich was. Wie bleibt ihr denn wirklich, ja, immer auf dem aktuellsten Stand, um zu wissen, was gerade passiert, was perspektivisch passieren wird, um natürlich auch dann die Kunden entsprechend beraten zu können? Ich stelle mir das recht anstrengend vor. Also lest ihr den halben Tag Microsoft News?
Den halben Tag nicht, aber da ist es schon ein guter Einstieg, mal reinzuschauen und sagen, was hat Microsoft denn gerade für neue Informationen rausgeschmissen. Sehr wichtig sind auch Anteile nehmen an Communities im Sinne von Microsoft gibt eine Preview raus und dann gehen natürlich die ganzen Social-Media-Diskussionen los. Ah, dieses Preview kann das was und so weiter. Da halt dranbleiben, einfach nur als stiller Leser. Ich bin nicht der große Schreiber, ich bin eher stiller Leser. Und sehr viel halt in diesen Foren, Communities, Reddit, wie sie alle heißen, da dranbleiben. Ich höre mir gerne Webcasts an von Microsoft selbst, beschäftige mich auch mit der Learning-Plattform von Microsoft. Alles in allem ist aber ganz klar die Aussage, egal wie viel Zeit ich investiere, ich werde selbst nicht mitkommen, also muss ich meine Schwerpunkte finden und eigentlich im richtigen Moment den richtigen Artikel lesen. Mhm. Und was in der Cloud auch noch ganz wichtig ist, ist keine Angst vor Veränderung haben. Die Cloud ändert sich so schnell, ein Button, der heute grün war, kann morgen blau sein. Und wenn man sich dann nur merkt, ich muss auf den grünen Button klicken, hat man verloren. Deswegen ist gerade in der Cloud sehr wichtig zu wissen, was tue ich, wie tue ich es und wie hängen Sachen miteinander zusammen, auch wenn sie morgen halt gegebenenfalls ein anderes Menü haben.
Ich finde es total spannend, wobei du ja für uns intern jetzt relativ viel auch in Richtung Security gemacht hast. Ich sag nur Breakglass-Accounts. Magst du mal erklären, was man darunter versteht und was ihr euch da ausgedacht habt? Weil das scheint ja bei den Kunden auch extrem gut anzukommen.
Ja, der Begriff Breakglass-Account kommt ja nicht von ungefähr. Man kennt das überall im Raum hängen, diese kleinen roten Kästen, wo man draufschlagen kann, das Glas zerbrechen muss, um den Feueralarm auszulösen. Und genau dafür sind Breakglass-Accounts gedacht, im Sinne von, wir haben irgendeine Fehlkonfiguration gemacht. Wir wurden kompromittiert, wie auch immer man sich vorstellen kann, dass man irgendwo einen Account liegen hat, der komplett von allen Policies befreit sind, der natürlich sehr, sehr hoch privilegiert ist, aber auch sehr, sehr hoch gesichert ist. Du weißt selber, du verwahrst selber einen unserer Breakglass-Schlüssel, wie diese Accounts ja geschützt sind. Und die sind eigentlich wirklich dafür gedacht, dass wenn irgendwo mal die Hütte brennt und wir an nichts anderes mehr rankommen, dass wir dann an der Stelle die Möglichkeit haben, an unsere Infrastruktur ranzukommen, gegebenenfalls Fehler, die wir gemacht haben, beheben zu können. Weil, und das ist manchmal einen kleinen weiteren Schwenk, in meiner Arbeit, in der Cloud arbeiten, heißt es auch mal Fehler zu machen, einfach aufgrund der Geschwindigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass man in der Cloud sagen kann, hey, wir haben eine Entscheidung getroffen, diese Entscheidung war falsch, wir machen jetzt eine andere Entscheidung und gehen in eine andere Richtung, einfach weil die Cloud uns dazu treibt. Und diese Fehlerkultur muss man in der Cloud auch leben, weil es ganz normal ist, dass man eine falsche Entscheidung trifft. Genau.
Genau, also das ist sozusagen der Schlüssel unterm Blumentopf.
Blumentopf wäre...
Also das ist der Schlüssel, mit dem man in die Garage kommt, wo der Safe hängt, wo man den Code braucht und da ist dann der Haustürschlüssel drin.
Ich hätte es jetzt mit einem Bankschließfach verglichen, aber ja.
Also, ja, okay. Ich hoffe immer, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr nie meinen Teil des Schlüssels braucht, weil das ist ja eigentlich das zweite Prinzip. Es sind ja zwei Schlüsselteile, die zusammenpassen müssen.
Genau, nur zu Probezwecken werden wir den Schlüssel ab und zu mal brauchen, aber ich hoffe, dass wir ihn auch im Ernstfall niemals brauchen.
Ja, Probezwecke finde ich gut, weil das beste Sicherheitskonzept muss auch überprüft werden, ne? Ansonsten funktioniert es wahrscheinlich.
Und das ist Teil des Konzepts, dass wir es genau so tun, dass wir unsere Breakglass-Accounts sehr oft testen. Wir haben auch in den letzten Tests festgestellt, dass wir Fehler gemacht haben. Diese Fehler haben wir jetzt korrigiert und entsprechend wachsen wir immer besser. Und das Schöne ist, dieses Breakglass-Konzept können wir zu unseren Kunden transportieren und können den Kunden sagen, liebe Kunden, wir haben dieses Konzept implementiert, wir haben Fehler gemacht, ihr müsst diese Fehler nicht mehr machen, weil wir sie für euch schon gemacht haben. Und ich bin auch ein ganz großer Freund davon zu sagen, eat your own dog food, was wir selber einsetzen, können wir auch zu den Kunden transportieren und dann können die Kunden entsprechend auch mit unseren Erfahrungen auch mitwachsen.
Wir sitzen ja heute Nachmittag noch zusammen und da werdet ihr ja auch als Team, als Cloud-Team so ein bisschen, ja, ihr nennt es Spinnen, ich sag einfach Innovationen auch vorstellen. Spoiler mal, was ist so ein Thema, was dich gerade persönlich total triggert, wo du sagst, boah, da hätte ich jetzt gerne eigentlich auch die Freigabe zu sagen, ich kann mich draufstürzen, ich kann mich damit intensiver beschäftigen.
Ja. Ja, es ist ein Spoiler, der natürlich sehr unfair ist, dass du mich gerade hier festnagelst, aber so soll es sein. Momentan geht mir sehr viel Management-Overhead so ein bisschen, ich sag mal, gegen den Strich und ich möchte gerne gegen diesen Management-Overhead arbeiten. Und da ich ja gerne immer mit Lösungen, nicht mit Problemen komme, habe ich mir eine kleine Lösung erdacht, wie wir vielleicht diesen Management-Overhead auch für unsere Kunden und auch für uns intern vielleicht ein bisschen besser covern können und wie wir das natürlich auch mit Cloud-Mitteln, die kein Server bedingen, am Ende auch bereitstellen. Aber mehr werde ich dir jetzt noch nicht verraten.
Jetzt bin ich aber echt wahnsinnig gespannt auf heute Nachmittag und Management Overhead abschaffen finde ich super, ja. Großartig. Freue mich sehr, nachher noch bei euch zu sein. Kommen wir zu unseren Abschlussfragen. KI. Nutzt du heute schon KI?
Ich nutze KI für Dinge, die ich selbst nicht gerne mache oder nicht gut kann. Denn ich sage auch ganz klar, KI ist für mich keine gute Informationsquelle. KI hilft mir aber, Dinge zu tun, die ich nicht gerne tue oder die ich nicht gut tue. Zum Beispiel dokumentieren. Mhm. Kein IT-Admin dokumentiert gerne. Oder die wenigsten. Sagen wir die wenigsten.
Also ich habe letzte Woche einen Kollegen gesprochen, der sagt, ich dokumentiere echt gerne und gut.
Respekt.
Und er war total sauer, dass seine Doku nicht gelesen wird. Gibt's auch. Aber es ist die Ausnahme. Richtig?
Genau.
Ansonsten streitet man sich über Doku, über Betriebshandbücher etc. pp.
Genau. Und dafür ist die KI super. Ich kann ihm nämlich die Informationen in meiner Sprache geben. Mhm. In meinem Fall ist es sehr oft der Code für meine Cloud-Umgebung. Und kann sagen, natürlich sehr anonymisiert, weil ich möchte natürlich keine Kundendaten oder Passwörter in die KI geben. Und sage dann, hier ist der Code. Dokumentiere mir wir haben aktuell Confluence im Einsatz. Für Confluence Ready diese Umgebung. Nicht den Code, sondern dokumentiere mit die Umgebung. Und das macht die KI sehr gut und viel, viel schneller, als ich sie könnte und in der Qualität viel besser, als ich sie könnte. Was ich niemals in der KI tun würde, ist die KI sagen, ich habe hier ein Problem.
Löse mir
das Problem oder führe mich da durch, denn dadurch lerne ich nichts. Und das ist die große Gratwanderung, die ich mit KI mache. Für mich ist KI keine gute Informationsquelle, wie ich es einleitend gesagt habe.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, du lernst nichts, weil ich habe als so die Navis in den Autos, also ich bin ja ein bisschen älter als du, ne? Ich kenne ja noch Landkarten und Stadtpläne. So, und wenn du dich einmal mit einem Stadtplan irgendwo hin bewegt hast, dann wusstest du ganz genau, wie du fahren musst. Also wenn du nicht ein Froschgedächtnis hattest. In dem Moment, wo die Navis kamen und man das einfach nur eingetippt hat, ließ man sich lotsen. Hat aber sich im Prinzip diese ganzen Landmarken nicht mehr bewusst gemerkt. Man lernt es nicht.
Das ist eine gute Metapher dafür, genau dafür. Ich lerne es nicht, weil es macht immer jemand anderes für mich. Und mein Anspruch ist aber, ich habe mal bei einer YouTube-Reihe gesehen, a good pilot is always learning. Und in dem Fall sehe ich mich als Pilot, ich möchte halt immer etwas dazu lernen.
Ja.
Und wenn ein Problem für mich gelöst wird und ich das Problem nicht verstehe, kann ich das nächste Mal vielleicht auch gar nicht erkennen und fange wieder bei Null an.
Ja.
Und das ist nicht mein Anspruch.
Glaubst du denn, dass die KI dein ganz persönliches Arbeitsumfeld oder auch das deines Teams, also des Cloud-Teams in den nächsten Jahren noch deutlich verändern wird?
Definitiv. Allein schon, weil der Markt sich Richtung KI entwickelt. Gerade eine Microsoft hat einen sehr starken KI-Fokus. Deswegen muss ich mich natürlich auch an die KI-Strategie einer Microsoft anpassen. Da werde ich nicht drum rumkommen.
Mhm.
Ich versuche aber trotzdem, KI so weitestgehend zu vermeiden, solange ich sie vermeiden kann und solange es mir hilft. Aber ich weiß für mich auch, ich muss mich mit KI auseinandersetzen. Ich habe gerade gesagt, ich schreibe Code. Wieso kann diesen Code nicht auch die KI schreiben? Solange ich verstehe, was am Ende die KI rausgeben hat, bin ich damit komplett fein.
Ja, und kontrollieren muss man es ja eh noch, ob es funktioniert.
Genau, und das ist halt der wichtige Punkt. Ich muss verstehen, was die KI mir ausgegeben hat. Ansonsten würde ich wild irgendwelche Sachen deployen und hätte die komplette Kontrolle verloren. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
Mhm. Guter Ansatz. Immer online oder auch mal Digital Detox?
Kind des Internets. Immer online.
Was sagen deine Kinder dazu?
Die machen mit. Es sei denn, wir spielen Brettspiele, dann auch mal offline.
Oder ihr geht in den Freizeitpark.
Oder wir gehen in den Freizeitpark. Und selbst da habe ich Handyfotos gemacht.
Ja, das ist okay. Ja, aber das finde ich zählt dann nicht. Ich meine, jetzt wirklich eher so ständig irgendwie in Social Media unterwegs. Oder,
nein, das
oder
nicht als Social Media überhaupt.
Videospiele und.
Das schon eher,
okay. Hier ist es heiß im Studio. Ich habe gerade gemerkt, dass ich die allererste unserer Abschlussfragen gar nicht gestellt habe. Die stelle ich dir jetzt ganz zum Schluss. Vielleicht ist das sogar für die Zukunft ein gutes Format. Was ist denn für dich der besondere Spirit, der Spirit?
Darf ich auch mal spoilern? Wir haben natürlich die Fragen vorher abgestimmt und das ist die Frage, über die ich am meisten nachgedacht habe. Weil warum arbeitet man bei einem Arbeitgeber und was definiert einen als das Arbeitgeber? Das ist ja mehr oder weniger die Frage, die sich dahinter versteckt. Mhm. Für mich persönlich ist es eigentlich die Freiheit, das zu tun, was ich gerne tue, ohne dass ich damit rechnen muss, dass die Dinge, die ich tue, am Ende nur in der Schublade landen. Ich kann mich entfalten, ich kann meine Vision, obwohl ich diesen Begriff Vision überhaupt nicht mag, entwickeln, sie umsetzen und sie gegebenenfalls auch zum Kunden oder intern zur Reife bringen. Und ich sehe dann auch sehr gerne, dass die Kunden und die internen Kollegen damit arbeiten. Und das ist eine Flexibilität, die mir wirklich bei der Spirit gegeben ist, dass ich halt morgens loslegen kann und mir ansehen kann, was habe ich getan. Ich kann einfach drauf losarbeiten und muss nicht damit hoffen, dass ich, okay, jetzt auf das nächste Ticket warten muss. Und dann, also ich bin eher proaktiver Arbeiter als reaktiver Arbeiter und das ist mir sehr wichtig und das gibt mir die Spirit.
Schön. Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, den Begriff Vision magst du nicht, aber dann würde ich jetzt spoilern. Insofern brechen wir das jetzt hier ab. Ich entsende dich hier, entlasse dich in die Mittagspause. Das Team wartet wahrscheinlich schon drauf, eine Kleinigkeit essen zu gehen. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war mega spannend und ja, genieß die Freiheit, treib die Innovation, mach Fehler. Es hat uns bis jetzt jedes Mal vorangebracht und unsere Kunden gleich mit. Danke dir.
Danke auch.